Deutschlandfunk Interview.
An dieser Stelle können wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, was Bundeskanzler Scholz vor 2 Tagen in Davos beim Weltwirtschaftsforum gesagt hat.
Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Und ich bin überzeugt, er wird ihn nicht gewinnen. Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt.
Sprechen wir also über die militärischen Ziele. Und zwar mit Wolfgang Richter, Oberst AD und jetzt Militärexperte beim Berliner Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Herr Richter.
Guten Tag, Herr May.
Putin hat schon jetzt alle seine Kriegsziele verfehlt, sagt Olaf Scholz. Sind Sie sich da auch so sicher wie der Bundeskanzler?
Nun, es kommt darauf an, welche Kriegsziele man meint. Wenn man über strategische Kriegsziele spricht, und das hat ja der Bundeskanzler auch angemerkt, dann hat er wahrscheinlich recht, denn Putins Absicht war es ja ursprünglich, die NATO entfernt zu halten von den russischen Grenzen, Stationierungsräume an den russischen Grenzen zu verhindern. Und er hat das Gegenteil von all dem erreicht. Die NATO ist geeinigt wie nie zuvor seit dem Kalten Krieg. Die Amerikaner sind zurück. Die NATO verstärkt sich militärisch an ihren Ostgrenzen. Und die NATO erweitert sich um Finnland und Schweden. Und damit kommt eine weitere Grenze von 1340 Kilometer unmittelbar an den russischen Grenzen hinzu. Auch was die Wirtschaftsfolgen betrifft, kann man wohl sagen, dass das der russischen Wirtschaft erheblich schadet. Also ich spreche hier über die Sanktionen der EU und des Westens insgesamt, sodass er strategische Kriegsziele wahrscheinlich nicht erreichen kann. Eine andere Frage ist, ob er operative Kriegsziele erreicht. Also die ganze Ukraine zu kontrollieren, das ist gescheitert. Der schnelle Einmarsch in Kiew und der Regime-Change dort, das war eine erste Niederlage. Aber jetzt haben die Russen anscheinend gelernt aus den Fehlern, die sie gemacht haben. Sie konzentrieren sich jetzt im Donbass. Sie haben dort wirkliche taktische und operative Schwerpunkte gebildet und versuchen hier mit überlegener Feuerkraft sozusagen die Ukrainer zunächst niederzuhalten und dann dort an bestimmten Schwerpunkten, wo sie eine hohe Konzentration von Kräften vornehmen, durchzubrechen. Das scheint im Moment zu passieren. Und ich vermute auch, dass es weitere taktische Geländegewinne geben wird. Aber ob es einen operativen Durchbruch geben wird am Ende, dass die ukrainische Front also quasi zusammenbricht und Russland bis zum Dnepr vorstoßen kann, das ist überhaupt noch nicht ausgemacht. Die Ukrainer sind tief gestaffelt aufgestellt. Sie können rückwärtige Verteidigungslinien beziehen. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch tun werden, um also die Einkesselung einzelner Ortschaften mit ukrainischen Truppen zu vermeiden.
Aber wenn wir uns jetzt einfach nur mal die Landkarte so anschauen, wie sie jetzt ist, die meisten Analysten sind ja davon ausgegangen, vor dem 24. Februar, das ist mehr oder weniger fast genau das, was Putin vorhat, nämlich die vollständige Eroberung des Donbass und die Schaffung der Landbrücke zur Krim. Zum Donbass fehlt noch ein bisschen, aber gar nicht mehr so viel. Und weite Teile des Südens hat er auch schon unter seiner Kontrolle. Er gibt da ja sogar schon Pässe aus.
Ja, das Problem ist, dass wir eigentlich nicht so genau wissen, was die russischen Kriegsziele überhaupt sind. Also wenn es darum geht, was wir also jahrelang diskutiert haben mit Russland. Also,
aber Olaf Scholz scheint es ja zu wissen. Sonst würde er ja nicht sagen, Putin hat seine Kriegsziele alle nicht erreicht.
Ja, er sprach von strategischen Zielen. Er hat seine strategischen Ziele verfehlt. Deswegen mache ich auch diesen Unterschied. Mhm. Die strategischen Ziele betreffen also die NATO und die Stationierungsräume.
Okay, verstehe ich,
darüber haben wir gesprochen. Das
mhm.
hat er in der Tat verfehlt. Das zweite Ziel, das, sagen wir mal, neben ein neues Narrativ, neben den klassischen Sicherheitsinteressen Russlands war, ist ja das, was Putin seit Sommer gesagt hat, Sommer letzten Jahres, nämlich, dass es eigentlich keine Ukraine gibt, keine nationale Identität und dass dieser Staat künstlich ist und eigentlich keine Existenzberechtigung hat. Das ist natürlich ein völlig neues Narrativ, was auch gar nicht verhandelbar ist. Da kann man sich eben nur verteidigen. Und nun gibt es also unterschiedliche Sichtweisen. Wollte er die Kontrolle über die Ukraine, dafür spricht die Phase 1, die gescheitert ist, wo er mit leichten Truppen sehr schnell nach Kiew reinfahren wollte, oder will er sich auf ein Minimalziel beschränken, das ist eben die vollständige Kontrolle des Donbass plus einem Korridor zwischen dem Donbass und der Krim. Und gelingt es ihm, sagen wir mal, diesen Südkorridor auszuweiten. Er hat sich aber nicht geäußert. Er hat auch am 9. Mai während seiner Rede nicht klar gesagt, was eigentlich jetzt das Ziel der fortlaufenden Operation ist. Er hat allerdings Russland eingestimmt oder die russische Bevölkerung auf Opfersinn und auf weitere Verluste offenbar und hat an diesen Opfergeist appelliert in der Kontinuität des großen Vaterländischen Krieges, also des Zweiten Weltkriegs. Das spricht dafür, dass er jetzt weiterhin auf die militärische Karte setzt und sieht, was kann dabei herauskommen und wird also taktisch dann entscheiden, wann er seinen Sieg ausruft. Deswegen wissen wir im Moment nicht genau, was sind eigentlich die operativen Kriegsziele gewesen dort. Wir können davon ausgehen, dass er in der Lage wäre, wenn er die Südküste besetzt hält und er das konsolidieren könnte und auch den Donbass, dann wäre er sicherlich in der Lage, einen Sieg zu verkünden. Das wird die Ukraine natürlich nicht hinnehmen und sie wird versuchen, Gegenangriffe zu machen.
Stichwort Gegenangriffe. Die aktuelle militärische Lage ist ja so für die Ukraine ganz offensichtlich auch nicht hinnehmbar. Ist die Ukraine in der Lage oder wird sie mittelfristig in der Lage sein, Gelände wieder auch zurückzugewinnen?
Die Ukraine hat also mehrere Vorteile. Sie hat den Vorteil, dass sie weiterhin auf Personalreserven zurückgreifen kann, die doch relativ hoch sind. Die neben den aktiven Streitkräften, die ja schon vor dem Kriegsbeginn 250.000 Soldaten und Soldatinnen umfassen, müssen wir etwa 900.000 Reservisten berücksichtigen und darüber hinaus viele Freiwillige aus der Bevölkerung, die in die Territorialverteidigung eingegliedert werden. Das zweite ist der Kampfgeist, also die hohe Kampfmoral. Da sind sie zweifellos überlegen. Das dritte ist auch taktisch, erstaunlicherweise, haben sie bessere Leistungen gezeigt als die Russen. Sie verstehen das Gefecht verbundener Waffen besser. Der Nachteil ist, es fehlt ihnen im Material. Sie waren zwar eine sehr stark materialstarke Armee mit über 1000 Kampfpanzern zu Kriegsbeginn und über 1200 Artilleriesystemen zu Kriegsbeginn, aber natürlich haben sie hohe Verluste hinnehmen müssen und die müssen jetzt ersetzt werden, damit sie wieder in die Lage versetzt werden, Gegenangriffe wirklich zu machen.
Und dafür, liefert der Westen klar, genug?
Das ist immer die Frage. In einer Kriegssituation kann man natürlich nie genug haben. Und das ist ja auch das, was der Botschafter Melnyk ständig ausdrückt. Also die Dauerunzufriedenheit mit dem, was aus dem Westen und speziell aus Deutschland kommt. Was ist genug? Das hängt immer davon ab, was man auch erreichen kann unter Berücksichtigung der Ziele, die man selber verfolgt.
Ist es denn nachvollziehbar? Ist es denn nachvollziehbar, dass Deutschland, dass die NATO ja anscheinend, dass es da ein informelles Agreement gibt, wenn wir jetzt die Staatssekretärin aus dem Verteidigungsministerium richtig verstanden haben, dass es keine Kampfpanzer und auch keine Schützenpanzer für die Ukraine geben soll?
Sie hat, glaube ich, das etwas anders nuanciert.
Westlicher Bauart.
Es gibt westlicher Bauart, genau, darauf kommt es an. Also es scheint eine Absprache zu geben, die bisher gültig ist, die aber nicht schriftlich festgehalten wird. Und das ist auch keine NATO-Leitlinie in dem Sinne, weil die NATO als Organisation ja auch gar nicht liefert, sondern Staaten liefern. Und diese Staaten haben sich etwa in der Rammstein-Gruppe ja abgesprochen. Und die Evidenz spricht dafür, denn es sind bisher auch von den Alliierten, also von den USA, Großbritannien, Frankreich und anderen, keine Kampfpanzer und Schützenpanzer westlicher Bauart geschickt worden. Das ist anders, wenn man an den Ringtausch denkt. Das ist natürlich die Präferenz. Warum ist es die Präferenz? Weil es sich hier bei den polnischen oder tschechischen Lieferungen noch um Waffensysteme sowjetischer Bauart handelt. Das kommt noch aus der Zeit des Warschauer Paktes. Und das können die Ukrainer sofort übernehmen, ohne eine Logistikkette aufbauen zu müssen. Die haben die Munition dafür noch zumindest. Das wird aber nicht mehr allzu lange dauern, bis das auch knapp wird. Und sie haben vor allen Dingen die Ausbildung. Sie können das sofort übernehmen. Deswegen war der Ringtausch immer das Präferierte. Und sicher gehört dazu, dass man keine Hightech-Waffen in die Hände der Russen fallen lassen will, die ja das Rückgrat der Verteidigung der NATO darstellen.
Wolfgang Richter, Oberst AD und Militärexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke für das Gespräch und ein schönes Wochenende Ihnen.
Auch Ihnen ein schönes Wochenende, Herr May.